göttlichen Leben, zum Real Life und die Wiedergeburt. Zugrunde gelegt haben wir einen Text aus Johannes 3, 1 bis 15. Den lese ich mal eben vor. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus, der zu den führenden Juden zählte, zu Jesus. Meister, sagte er, wir wissen alle, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von neuem geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit, rief Nikodemus aus. Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, wo er herkommt und wo er hingeht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Aber wie geschieht sowas, fragte Nikodemus. Und Jesus antwortete, du bist der Lehrer Israels und trotzdem weißt du das nicht. Ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir wissen und gesehen haben, erzählen es weiter. Doch ihr wollt unseren Worten nicht glauben. Aber wenn ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich euch von diesen Dingen, von Dingen erzähle, die hier auf Erden geschehen, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen, bis auf den Menschensohn, der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist. Und wie Moses in der Wüste die Bronzeschlange auf einen Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einen Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Soweit. Ich habe eine Bitte vorweg, und zwar möchte ich bitten, dass, wenn ihr Fragen habt, ihr die ans Ende stellt. Wir beide sind dann noch da und nicht mitten in dem Vortrag und in der Predigt die Fragen reinruft. Wir haben vier Punkte. Der erste Punkt ist Nikodemus. Wer war das überhaupt? Der zweite Punkt ist die Reaktion von Jesus. Der dritte Punkt ist, was hat es mit der Bronzeschlange auf sich? Darüber wird dann Samuel reden und am Schluss geht es darum, was ist der Bezug zum Kreuz Jesu? Ich komme zum ersten Punkt. Wer war Nikodemus eigentlich? Und bin positiv überrascht, dass da unten der Film läuft, wo wahrscheinlich die Szene aus den Chosen gezeigt wird. Er gehörte einerseits zu den Pharisäern und das, was ich heute sage, möchte ich betonen, dass ich das auch in erster Linie an mich selber sage. Die Pharisäer, habe ich immer verstanden, haben sich ein Regelsystem aufgebaut, das sie um das Gesetz Gottes herumgebaut haben, dass sie einerseits versuchten selber zu erfüllen, aber auch von anderen verlangten, es zu erfüllen, aber es irgendwie auch gar nicht richtig konnten. Das Zweite über Nikodemus war, er war Mitglied des Hohen Rates, Sanhedrin hieß er, glaube ich, und ich habe mal nachgeschaut, er hatte 71 Mitglieder. Dazu gehörten die Hohen Priester unter anderem, die Pharisäer, vielleicht noch andere Gruppen. Und er war das höchste Organ der Juden, die höchste Behörde, hatte Gerichtskompetenz und hat auch später Jesus verurteilt. Zudem war Nikodemus noch was anderes. Er war ein Didaskalos, ein Lehrer. Und mir ist gekommen, dass in den Szenen, in dem Film The Chosen, die Rede davon ist, dass er höchstwahrscheinlich andere theologisch ausgebildet hat. Und ich habe mir mal versucht vorzustellen, wer das heute wäre. Vielleicht einer der höchsten Kirchenorgane, die Kompetenz und die Gewalt darüber haben, andere theologisch auszubilden, was mir dann nachher kam, was möglicherweise auch fatal war. Er kommt in eine bestimmte Situation zu Jesus und ich habe mich gefragt, warum kommt er nachts? Hatte das mit Feigheit zu tun? Ich denke nicht. Nachts kann man lange und ungestört mit jemand reden. Interessant ist auch, dass er Jesus, der eigentlich Handwerker war, Zimmermann, mit Rabbi anspricht. Ich sehe da eine gewisse Anerkennung. Er spricht davon, dass er bei Jesus Zeichen wahrgenommen hat und ich dachte mir, hat er ihn wahrgenommen als einen weiteren Propheten? War das richtig? Hat er gehofft, von Jesus ein paar mehr theologische Erkenntnisse zu bekommen? Aber ich kam auf den Punkt, dass er eines nicht getan hat. Er hat ihn nicht in dieser Situation als das gesehen, was er ist und was er war. Als Sohn Gottes, als Gott. Verwunderlich ist die Reaktion von Jesus. Mein zweiter Punkt. Stellen wir uns mal vor, da kommt ein hoher theologischer Würdenträger zu uns. Wie würden wir den begrüßen? Würden wir nicht sagen, wie wir uns freuen, dass der kommt? Das macht Jesus nicht. Er geht sofort in medias res, also in die Mitte und sagt, du musst von Neuem geboren werden und wenn das nicht so ist, dann wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Hammer. Nikodemus versteht das nicht. Und ich habe früher mal gesagt, ja, die Reaktion ist so wie, ich kann doch nicht in meine Mutter zurückklettern, wie soll denn das passieren? Er hat überhaupt keinen Begriff davon, was Jesus eigentlich sagt. Und Jesus wiederholt das nochmal und sagt, aus Wasser und Geist neugeboren werden. Und ich habe mich gefragt, was meint Jesus hier mit Wasser? Und ich denke, dass er nicht die Taufe meint, die wir kennen, sondern er bezieht sich auf, möglicherweise auf das, was Johannes der Täufer gemacht hat. Da ging es um, bei der Taufe ging es um Buße. Und dann redet er weiter davon um Geistgeburt. Hier geht es einmal darum, dass ein Mensch metanoien, also umkehrt, seine alte Sichtweise, sag mal so, die alte Sichtweise des Menschen ist Sünde, Satan, sich umdreht, neue Sichtweise, Gott, Jesus. Und wie wir später hören werden, geht es da um das Kreuz. Und das wiederum versteht Nikodemus überhaupt nicht. Er fragt ihn, wie kann das geschehen? Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass hier Nikodemus sein eigenes System im Weg gestanden hat. Und ich muss ehrlich sagen, in der Vorbereitung wurde ich in der Folge richtig sauer auf Nikodemus. Weil Jesus sagt zu ihm, wie kann das sein, dass du das nicht verstehst? Du bist der Lehrer Israels. Ich habe gedacht, ist das wirklich das, was hier steht? Du, der Lehrer Israels, ich habe im Griechischen nachgeguckt und da steht, ho, didaskalos, ho, heißt der. Und dann ging mein Ärger los, indem ich sagte, dieser Mensch mit seinen Kollegen haben sich ihr eigenes theologisches System zusammengebastelt und sie waren so zugebrettert, dass sie nicht sehen wollten, Jesus sagt ja auch später, ihr wollt uns nicht glauben, dass sie nicht sehen wollten, wer Jesus eigentlich ist, wozu er gekommen ist. Und dass das eventuell, das war so mein Gedanke, dazu geführt hat, dass diese theologische Kaste oder Elite das gesamte Volk Israel ins Verderben gerissen hat. Und das war ein Punkt, über den kriegte ich keine Ruhe. Und dann kam der Hammer. Ich habe festgestellt, dass ich selber in meinen jungen Jahren gar nicht weit weg von diesem Nikodemus war. Ich bin katholisch groß geworden, ländlich, ein Vorort von Jülich. Die Familie meiner Mutter war religiös, ziemlich, die von meinem Vater nicht. Es gab auch häufiger Streitigkeiten deswegen. Und mit der Zeit merkte ich, ja, ich glaube an Gott, dass es ihn gibt. Und ich habe angefangen, mir mein kleines religiöses System zusammenzubauen. In jüngeren Jahren fand ich es für mich befriedigend, wenn ich, weiß nicht, ob ihr sowas kennt, im Mai jeden Abend in die Mai-Andacht gehen, später Kreuzweg-Andachten mitmachen. Das waren so Dinge. Ich fand es gut, über religiöse Dinge zu reden und hatte irgendwo so den Gedanken, dass das reicht. Es reicht, wenn ich über solche Sachen mit anderen spreche. Und das war so mein kleines System, was ich mir zusammengebaut habe. Und ich ging immer dann auf die Barrikaden, wenn das jemand in Frage gestellt hat. Dann bin ich mit 18 von zu Hause weg studieren. Und da fing das an, alles zu zerbröseln. Aber ich habe im Nachhinein gemerkt, ich habe dann lebendige Christen in einer Studentengruppe kennengelernt, bin 2 Jahre zu denen in eine Bibelgruppe gegangen. Und bis dahin habe ich immer noch gedacht, es reicht, wenn ich in diese Gruppe gehe und mit denen über religiöse Themen spreche. Und irgendwann habe ich gemerkt, es reicht nicht. Jetzt komme ich zurück zu Nikodemus, weil ich denke, dass Jesus sich hier mit ihm Riesenmühe macht und er geht noch tiefer und er geht auf eine Gegebenheit ins Alte Testament zurück. Und das hat mit einem Bildnis einer Schlange zu tun. Und jetzt kommt Samuel rein.
Alles gut? Ich hoffe, der funktioniert. Ich denke mal schon. Ja, ihr Lieben, ich freue mich auch jetzt mit euch, ein bisschen tiefer einzusteigen in die Geschichte, die Nikodemus von Jesus hört. Und ich möchte tatsächlich ein bisschen erzählen, was davor passiert ist. Wir sprechen gleich über 4. Mose 21. Und in der Vorgeschichte, also im ganzen 4. Buch Mose, erzählt oder wird die Geschichte erzählt nach dem Auszug aus Ägypten. Und am Berg Sinai hatte Gott mit dem Volk einen Bund geschlossen. Aber das Volk wurde ungeduldig und hat angefangen, andere Götter anzubeten, nämlich das goldene Kalb. Aber Gott blieb gnädig und er bietet dem Volk einen Weg an, in seine Gegenwart zu kommen, mit der Stiftshütte, die immer mit dem Volk mitgezogen ist, und am Tag mit der Wolkensäule und bei Nacht mit der Feuersäule. Und dann geht das Volk in Richtung verheißenes Land. Aber man denkt manchmal, das Volk lernt nicht aus seinen Fehlern, denn die fängen schon wieder an, sich bei Gott zu beklagen und wollen einen neuen Führer. Sie sind nicht mehr zufrieden mit Mose und Aaron, die sie aus der Sklaverei befreit haben, zusammen mit Gott. Und die Folge darauf ist, dass dieser Generation das verheißene Land verwehrt wird. Sie dürfen es nicht betreten. Also sondern erst die Kindesgeneration, denen war es möglich, das verheißene Land zu betreten. Und insgesamt mussten sie auch 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Sie hätten nämlich viel schneller durch die Wüste gehen können. Und jetzt sind wir fast bei der Geschichte, wo ich gleich darauf eingehen werde. Und zwar im Kapitel 20 wird das Volk wieder mürrisch und beschwert sich. Und schlussendlich sind sie, jetzt muss ich mir einmal kurz hier ein Bild an die Wand werfen. Ich hoffe, das funktioniert. Funktioniert? Da ist es. Genau, das war die Wüstenwanderung und hier sind die gestartet, sind hier runtergezogen. Und als sie an diesem Punkt hier angekommen sind, Moment, da oben, hätten sie einfach hier gehen müssen und sie wären angekommen. Aber sie mussten diesen Umweg laufen und hier wieder hoch, also bis unten zum Golf von, Rotes Meer auf jeden Fall, da runterlaufen und wieder hoch. Und wir sind in der Wüste, das heißt, das ist ein ziemlich riesiger Umweg gewesen. Und das ist quasi die Vorgeschichte, bevor unsere Geschichte jetzt startet. Und bevor ich mit der Geschichte starten will, eine Frage an euch. Und die finde ich mal sehr interessant, was ihr dazu sagt. Was glaubt ihr, wie viel Essen war nötig, um das ganze Volk zu ernähren? Wir sprechen von, also die Bibel spricht von, ich glaube, 400.000 wehrfähigen Männern. Man geht davon aus, 2 bis 3 Millionen Menschen waren in dem Volk. Und sie gingen durch eine dürre, unfruchtbare Wüste. Und jetzt einfach mal eine Zahl. So wie viel Liter Wasser, denkt ihr, braucht man so pro Tag für so eine Menschenmenge in der Wüste? Wir sprechen jetzt nicht von hier, wo 20 Grad sind, sondern Wüste 40 Grad.
Auf 40 Jahre?
Nee, also pro Tag meine ich einfach jetzt. Pro Tag.
12 Millionen.
Okay. Also es hat mal jemand ausgerechnet, dass pro Tag 45 Millionen Liter Wasser mindestens und mindestens 1500 Tonnen Essen notwendig gewesen waren, um das Volk zu ernähren, um es durchzukriegen. Also das ist so dieser Status, damit du nicht verhungerst. Und das für 14.000 Tage, also für 40 Jahre, das müssen wir einfach im Kopf behalten, wie unfassbar wunderbar Gott versorgt hat. Und jetzt starte ich mit euch und lese den Text. Und der kommt aus dem 4. Buch Mose. Ich lese aus der Neues Leben Übersetzung. Von 4 bis 7 erstmal. Vom Berg Hor aus zogen die Israeliten weiter und schlugen den Weg zum Roten Meer ein, um Edom zu umgehen. Das haben wir gerade gesehen. Doch unterwegs wurden die Israeliten ungeduldig und klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Etwa damit wir hier in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und dieses Manna können wir einfach nicht mehr sehen. Da schickte der Herr Giftschlangen. Viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Daraufhin liefen die Leute zu Mose und riefen: Wir haben Schuld auf uns geladen, als wir dem Herrn und dir Vorwürfe machten. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk. Moment, das habe ich nicht weitergeschaltet. Doch. Genau. Punkt 1. Ich habe zwei Punkte. Punkt 1 ist die dramatischen Folgen von Zielverfehlung, also von Sünde. Wir haben vorher gelesen, dass die Israeliten mal wieder ungeduldig geworden sind. Und sie hatten ja auch irgendwie einen Grund dazu. Sie sind einen riesen Umweg gelaufen. Und was sie aber vergessen haben, ist, dass Gott sie übernatürlich versorgte. Wir haben von diesen Zahlen gerade gehört, die für mich auch völlig krass sind. Und sie ließen sich aber von diesen negativen Dingen und die Dinge, die ihnen fehlten, treiben und sind in diese Ungeduld- und Undankbarkeitsschiene gerutscht. Und dann gehen sie noch einen Schritt weiter. Sie versuchen Gott, indem sie ihm vorwerfen, sie nur aus Ägypten befreit zu haben, um sie in der Wüste sterben zu lassen. Und sie lehnen sich gegen das Manna auf, das, was Gott ihnen ein tägliches Wunder und Zeichen gegeben hat, seiner Fürsorge und Treue gegenüber dem Volk. Jeden Tag gab es diese Nahrung und sie durften, also es hat, dieses Manna hatte alle Nährstoffe, die ein Mensch braucht. Und das ist für mich immer noch dieses Krasse, dass es wirklich diese Grundversorgung war. Alles, was sie brauchten, hatten sie. Aber es wurde nicht mehr wertgeschätzt. Sie haben es abgestempelt als ekelerregend und wollten es nicht mehr haben. Und das Ganze mündet in Rebellion. Das Volk rebelliert gegen Gott und gegen Mose. Und was ich noch finde, was am allerwichtigsten ist, sie vergessen, dass Gott sie aus dieser brutalen Sklaverei in Ägypten befreit hat. Das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber das müsst ihr euch auch nochmal durchlesen, genau was für Plagen Gott geschickt hat und generell wie die Israeliten in Ägypten gelitten haben. Und da möchte ich jetzt mal auf uns zu sprechen kommen. Kommt dir das auch bekannt vor? Ich glaube, wir haben in unserem Leben auch schon viel erlebt, wie Gott uns versorgt hat. Und wenn wir das vergessen, dann fokussieren wir uns auf das Falsche, nämlich auf das, was wir noch brauchen und was wir noch nicht haben. Das Volk Israel in der Wüste brauchte allein Gott, der sie versorgte, der ihnen Hilfe bot bei Angriffen von anderen Nationen und ihnen seinen Beistand versprochen hat. In 5. Mose 2, Vers 7 sagt Mose rückblickend zum Volk: Denn der Herr, euer Gott, hat euch gesegnet bei allem, was ihr getan habt. Er hat für euch gesorgt, als ihr durch diese große Wüste gezogen seid. Die ganzen 40 Jahre hat er euch begleitet und es hat euch an nichts gefehlt. Das sagt Mose nachher rückblickend zum Volk über die Wüstenwanderung. Also gilt uns das Volk Israel in dem Verhalten irgendwie als Warnung, oder? So, dass wir so in diesem Stadium nicht leben sollen. Da könnt ihr gerne mal noch Recherche betreiben in 1. Korinther 10, beschreibt Paulus nämlich einen Brief an die Korinther genau über das, also die Warnung des Volkes und wie man sich davon distanzieren soll, wie sie gehandelt haben in der Wüste. Und deswegen ermutige ich dich heute auch in Dankbarkeit zu leben. Denn am Ende ist Dankbarkeit, und das finde ich jetzt nochmal eine Stufe drüber, die Basis für Genügsamkeit. Das, was wir haben, reicht aus. Denn das Gegenteil von Genügsamkeit ist Gier. Also dieses, ich will immer mehr haben und das, was ich habe, reicht nicht aus. Und deswegen ein ganz praktischer Tipp, den ich letztens auch angefangen habe, einfach mal ein Blatt Papier zu nehmen und sich das aufzuschreiben, auch das, was selbstverständlich ist, wie ein Dach über dem Kopf, wie Wasser, jeden Tag Wasser zum Trinken, eine Dusche, was auch immer, ein Bett. Das auf, was du bereits jetzt schon hast, auch die selbstverständlichen Dinge. Und dann, wenn Neidgedanken kommen, wenn Gier kommt, dann schau dir diesen Zettel an und bete zu Gott und danke ihm dafür, was du bereits hast. Denn im 1. Thessalonicher Brief 5, Vers 16 steht: Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass und seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Und um das nochmal abzurunden, diesen Punkt, möchte ich euch einen Merksatz mitgeben. Ich hoffe, ihr versteht den, der ist eigentlich ganz einfach. Jesus und nichts ist alles, aber alles ohne Jesus oder alles minus Jesus ist nichts. Also bedeutet, du kannst dir alles in dieser Welt anhäufen, aber wenn du Jesus nicht hast, dann ist es nichts wert. Aber wenn du Jesus hast und nichts hast, dann hast du trotzdem alles. Ja, und das reicht aus im Leben. Lass uns nun weitergehen. Ich habe ein Bild, und zwar ist das jetzt die Folge, die das Volk bekommt von Gott, also eine Reaktion von Gott. Er sendet die sogenannten Saraf-Schlangen. Jetzt in diesem Neues Leben-Bibel stand nur Giftschlangen, aber im Hebräischen steht das Wort Saraf. Und ich mache jetzt wirklich nur einen ganz kleinen Mini-Exkurs. Das ist diese Schlange, so sah die wahrscheinlich aus. Es muss nicht genau diese gewesen sein, aber es ist wahrscheinlich eine schwarze Kobra gewesen. Und dieses Wort Saraf steht nicht nur für giftig, sondern auch für brennend und feurig. Jetzt gab es ein paar Leute, die dachten, die würde Feuer speien oder sowas. Aber es hat sich damit zu tun gehabt, dass wenn das Gift Kontakt mit der Haut hatte, hat das gebrannt. Also richtig stark gebrannt, wie Feuer. Und die Schlange hat nicht nur gebissen, sondern die hat auch gespuckt, also das Gift gespuckt. Und das ist so ein bisschen das dahinter, nur um sich mal vor Augen zu führen, mit was die Israeliten dazu kämpfen hatten. Und das war die Antwort, oder vielleicht anders ausgedrückt, die Strafe Gottes für die Sünde, für die Folge der Sünde. Und auch wenn uns das manchmal vielleicht ein bisschen schwierig fällt, aber er musste es tun. Er musste das Volk strafen, weil er heilig ist, weil er Sünde nicht dulden kann. Und die Auflehnung gegen ihn. Und nachdem Gott seine Größe gezeigt hatte und einige schon an die Bissen gestorben sind, lesen wir, fangen die Israeliten an zu verstehen, dass sie was falsch gemacht haben. Sie erkennen. Sie erkennen, dass sie Fehler getan haben und sie bekennen es. Sie sagen, gehen zu Mose und bitten ihn, dass er Fürbitte einlegt für das Volk. Und jetzt wird es interessant. Sie sagen, dass Gott die Schlangen wegnimmt. Das steht so da wortwörtlich, dass Gott die Schlangen wegnimmt. Also, dass er einfach die Schlangen rausnimmt und dann sind die weg. Aber gleich lesen wir, wie Gott das macht und wie er seine Treue erweist. Aber was ich nochmal wichtig fand, ist diese Sündenerkenntnis, die er als Voraussetzung nimmt. Wir lesen im Neuen Testament 1. Johannes 1,9, die meisten kennen den Vers. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und jetzt gehen wir zum zweiten Teil, die letzten Verse, 8 und 9. Da sprach der Herr zu ihm, fertige eine Schlange an, also zu Mose, fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an der Spitze einer Stange. Jeder, der von einer Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange anschaute, blieb am Leben. So, Erlösung durch den schauenden Glauben allein, das ist der zweite Punkt. Und ich habe mal versucht, das hat wirklich Stunden gekostet, mit künstlicher Intelligenz, mit neuer Technik versucht, dieses Bild mal darzustellen, wie das vielleicht ausgesehen hat. Also wir sehen auf jeden Fall hier, bis zum Horizont sind Zelte und sind Menschen und auf einer Erhöhung, so stelle ich mir zumindest vor, war eine Erhöhung, wo die Schlange dann sichtbar war und jeder, der die Schlange anschaute, wurde gerettet und da sind aber auch schon ein paar am Boden, die schon gestorben sind, die vielleicht nicht dran geglaubt haben, wie auch immer. Auf jeden Fall soll das nur eine Darstellung sein, wie ich mir das vorgestellt habe, wie es wahrscheinlich ausgesehen hat. Man findet nämlich online gar nichts. Also da gibt es keine irgendwie Darstellung, sondern nur so alte Stichzeichnungen oder sowas, die so, glaube ich, 10 Menschen zeigen, die an dieser Schlange sind. Aber wir sprechen von 2 bis 3 Millionen Menschen, deswegen genau, denke ich, dass es ein bisschen besser darstellt. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, man kann es auch gut nutzen. Genau, und Gott befiehlt Mose also, diese bronzene Schlange anzufertigen. Jetzt habe ich mich gefragt, warum muss das eigentlich diese bronzene oder eher eine Schlange sein? Hätte ja auch eine aus Gold oder Holz oder einem anderen Material sein können. Aber als bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass bei Gott alles einen Sinn macht. Und das Material hatte auch einen Sinn, denn das Material wird in der Bibel noch häufiger verwendet und ist häufig ein Symbol für Stärke und Beständigkeit. Und das, finde ich, macht es zu einem geeigneten Bild für Gottes Gerechtigkeit. Beständig, gleichbleibend. Ich bleibe mit meinem Wort, ich bin treu. Und das ist unter anderem dann das Symbol, was damit auch ausgedrückt wird mit dem Material. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zum Volk zurück. Gott hatte also einen Ausweg. Er schafft einen Ausweg, wo die Menschen umkehren können. Aber wir wissen noch genau, das Volk hat sich gewöhnt, dass die Schlangen einfach so verschwinden, ne? dass er sie einfach so wegnimmt. Aber Gott macht es anders, er will einen aktiven Schritt. Er möchte, dass die Menschen aktiv verstehen, ich muss etwas tun, damit mir das Leid genommen wird. Schaue die eherne Schlange an und werde gerettet. Aber er überlässt jedem Einzelnen diese Entscheidung anzunehmen oder sie abzulehnen. oder vielleicht eigene Wege zu suchen. Vielleicht gab es damals auch schon so Götzen, wo man dachte, jetzt gucke ich diesen Götzen an und dann vertraue ich darauf, dass er mir hilft oder ein Wunderheiler oder wie auch immer. Nein, es gibt diese eine Chance, entweder oder. Und Gott prüft damit das Vertrauen seines Volkes zu ihm. In dem Wort Vertrauen steckt Trauen. Also ich wage etwas, ich gehe aus meiner Komfortzone heraus. Und was ich auch noch interessant fand, das klingt einfach, ne? So nur die Schlange anschauen, da werde ich geheilt. So, ich muss gar nichts dazu tun, ich muss nicht noch irgendwie beten, ich muss nicht noch irgendwie das Gesetz vorlesen oder sowas. Nein, dieser eigentliche, nur dieser kindliche Glaube daran, dass wenn ich die Schlange anschaue, dann werde ich geheilt, hat ausgereicht. Und ich glaube, das war etwas, was genauso von Gott vorgesehen war. Und ich glaube, wir haben heutzutage vielleicht auch manchmal damit zu kämpfen, dass wir denken, wir müssen noch zusätzlich was leisten, wir müssen Gottes Gegenwart verdienen, wir müssen noch was dazu tun. Aber das zeigt uns, wenn wir auch nachher später sehen werden, der schauende Glaube alleine reicht aus. Denn dieses Ereignis ist ein Sinnbild für das, was 1500 Jahre später am Kreuz auf Golgatha vollbracht wurde. Jesus hat mit seinem Tod die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten, schon bezahlt. Und wir sind alleine durch Glauben, und das soll dieses Bild ausdrücken, befreit. Und da habe ich einen Vers noch, den ich in der Vorbereitung extrem wichtig nochmal fand, aus 2. Korinther 5, Vers 21. Den, also Jesus, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Und ich finde, das ist die wunderschönste und beste Nachricht, die es gibt. Und damit übergebe ich jetzt wieder an Heinz, der das Ganze nochmal zusammenfasst.
Ja, danke Samu. Ich habe mich gefragt, wo ist jetzt der Zusammenhang zum Kreuz? In der Wüste wurden die Israeliten von einer, wie wir gesehen haben, ziemlich unangenehmen Schlange gebissen. Und das hieß irdischer Tod. Du konntest machen, was du wolltest. Deine komischen Hausgötzen, die du im Zelt vergraben hast, die haben dir nicht geholfen. Dein eigenes zusammengebautes Gedankensystem hat dir nicht geholfen. Du musstest dich aufmachen aus dem Zelt raus, musstest zu dem Platz, den der Samuel so schön hier per KI gemacht hat, hin und musstest auf diese Schlange gucken, in dem Vertrauen darauf, dass das passiert, was Gott gesagt hat. Der Biss der Schlange, dieser komischen Kobra, womit kann ich den vergleichen? Wir alle sind durch die Sünde gebissen. Der Biss ist von einer viel mächtigeren Schlange gekommen. Und die Konsequenz dieses Bisses ist nicht der irdische Tod, es ist der ewige Tod. Ich komme aus dieser Situation nicht durch mein selbstgewähltes theologisches System raus, sondern nur, wenn ich zu Jesus schaue, aufs Kreuz. Und das ist, ich erkläre es nochmal so, dies erfordert die Umkehr mit der neuen. Das heißt, ich gebe meinen alten Blick, Satan, Sünde auf und wende meine Richtung hin zu Jesus, zu Gott, ans Kreuz. Und wenn ich im Glauben für mich annehme, dass Jesus für mich, für meine Sünde gestorben ist, dann macht der Heilige Geist das Seine und gibt mir Leben, kein irdisches, sondern das ewige Leben. Ich habe eben davon erzählt, wie es mir ergangen ist, dass ich mir selber mein System gebaut habe und das als Student dann ein Schritt nach dem anderen zerbröselt wurde. Ich bin in eine tiefe Depression geraten. Ich habe das, glaube ich, hier und da schon mal erwähnt. Und in dieser Situation habe ich gemerkt, nichts half. Ich bin zu einem katholischen Priester gegangen, in der Hoffnung, dass der mir helfen konnte. Der konnte mir überhaupt nicht helfen. Und Jahre später kam raus, dass er selber ein übler Verbrecher war. Und dann habe ich eines Tages erkannt, dir hilft nur die Gnade Gottes. Und in einer Freizeit der lebendigen Christen, die ich damals kennengelernt habe, bin ich an einem bestimmten Abend zu meinem Gruppenleiter gegangen und habe gesagt, Volkart, ich bin soweit, ich möchte Jesus in mein Leben aufnehmen. Und er hat mir zwei Fragen gestellt. Die erste war, Heinz, glaubst du, dass du so, wie du hier bist, vor Gott bestehen kannst? Und ich sage, nee, null. Ich war an dem Punkt angelangt, ich sage, da ist nichts mehr übergeblieben. Die zweite Frage war, Heinz, möchtest du von ganzem Herzen Jesus als deinen persönlichen Herrn in dein Leben aufnehmen? Und das habe ich bejaht und dazu fielen mir zwei Verse ein. Der erste, Johannes 1,12, allen aber denen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und der zweite aus Offenbarung 3,20, siehe, stehe vor der Tür und klopfe an, sagte Jesus, so jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich eingehen und das Nachtmahl mit ihm halten. Und das habe ich gemacht und ich denke, dass das für den, der es tut, der Schritt ins ewige Leben ist. Und Paulus spricht davon, dass er sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Jesus lebt in mir. Und was ich jetzt im Fleische lebe, das lebe ich in den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das wollten wir vermitteln und damit sind wir am Ende. Danke.